Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen. Hallo lieber Tommy, hallo liebe Nachtschwärmer, schön, dass wir uns wieder hören. Tommy die Knabbermaus freut sich auch. Wie geht's dir, Tommy?
Wunderbar, würde ich sagen. Ist genau meine Jahreszeit. Ich mag den Regen.
Ja, jetzt regnet es immer öfter bei unseren Aufnahmen, heute auch wieder.
Ja, weil ich liebe den Regen beim Einschlafen, das ist das Allergeilste.
Das stimmt.
Bei offenem Fenster, kennst du das Wort Huschigkeit?
Nein, das sagt mir nichts.
Okay, ab heute würde ich dich bitten, dass du das Wort Huschigkeit in dein Wortschatz aufnimmst. Und zwar Huschigkeit ist das Gefühl, wenn du im Schlafzimmer die Fenster offen hast und stell dir vor, du bist irgendwie so kurz vorm Bett gehen, gehst mit duschen oder so und dann machst du die Tür auf zu deinem Schlafzimmer und da hat es einfach 0 Grad drinnen und du huscht unter die Decke. Draußen ist arschkalt und unter der Decke herrlich warm. Und das Gefühl.
Ja, das ist schön beschrieben. Also das Wort selber hatte ich jetzt nicht so in Verbindung gebracht, aber ja.
Okay. Und du musst dir nur vorstellen, draußen regnet und genauso schlafst du an.
Herrlich.
Lieb's.
Vor 2 Jahren hatte ich mal so eine Heizdecke auch im Winter, drunter wie die alten Opas, aber es war voll geil, weil du kommst dann in so ein warmes Bett, weißt du, das kannst vorheizen lassen selber.
Also mein Setup ist ja Gewichtsdecke. Hast du schon mal mit Gewichtsdecke geschlafen?
Nein,
ist glaube so nicht. 15 Kilo schwere Decke.
Ach so richtig, die einfach Gewicht hat. Also ja, ja, Name voll. Ist Programm.
Ja, it's a concept. Also du hast da so eine Gewichtsdecke über dich drüber, die hat zwischen 15 und 20 Kilo. Ich glaube, die Idee ist echt, dass die du so, ich glaube, wie Mutterleib ist ein bisschen ganz plastisch beschrieben, aber es geht, glaube ich, schon so in die Richtung. Gewichtsdecke, Schwangerschaftskissen, Banger. Wirklich Banger. Hast du damit schon mal geschlafen?
Ja, das kenne ich. Ja, ist aber nicht
du
so
mein Ding. Du musst einmal dein Schlafsetup optimieren.
Ja, aber ich habe das probiert, das mit diesem Schwangerschafts- oder wie hast du es genannt?
Ja, ich glaube, das heißt so.
Stillkissen doch, oder was?
Ah, nicht. Stillkissen, so heißt es, nicht Schwangerschaftskissen.
Genau.
Ich habe gerade mein Mikrofon angespuckt.
Es ist
widerlich. Und heute nehmen wir das erste Mal auf und das ist alles auf Kamera. Das ist ja urgründig.
Ja, jetzt siehst du, deine Knabbereien hat viele Facetten. Ja, ja, also gut, mein Setup werde ich nochmal überdenken, wobei ich das eben mit dem Stillkissen probiert habe und mir das nicht so getaugt hat.
Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Ich mag auch, dass der Regen jetzt eben immer irgendwie unser Begleiter ist bei den Aufnahmen. Und heute, Tommy, du weißt ja, was heute wieder ansteht.
Cool. Astro.
Dunkle Astrologie, die Sternzeichen und ihre Dämonen.
Wieso haben wir das angefangen? Und ihr da draußen steht's mega drauf, das nervt mir am allermeisten.
Ja schau, jeder muss Opfer bringen. Ich muss deine Knabbereien, weil es gut ankommt, so hinnehmen. Du musst die Astrologie hinnehmen, weil es gut ankommt.
So kleine Knabber für die Schießen da draußen. Ich habe meine Nische entdeckt. Vielleicht brauche ich einen OnlyFans-Kanal, wo ich nur knabber die ganze Zeit.
Ja, vielleicht. Aber das Geld soll dann unserem Podcast bitte zugutekommen.
Okay.
Welches Sternzeichen machen wir denn heute?
Ich tue jetzt einfach so, wenn du es wüsstest, aber in Wirklichkeit hast du mir es erzählt. Die Jungfrau.
Ah ja, ich habe es ja, stimmt, habe ich schon erwähnt, genau. Ja, die Jungfrau, wir sind ja auch wieder ein bisschen im Verzug, aber ich bin guter Dinge, dass wir im Oktober schaffen, wieder sozusagen right on track zu sein, was die Sternzeichen betrifft. Und natürlich schauen wir uns nicht nur das Sternzeichen an, sondern auch den dazugehörigen Dämon. Und welcher Dämon könnte das sein? Hast du eine Idee? Weil das habe ich dir noch nicht erzählt.
Nein, absolut nicht.
Ist prinzipiell der Dämon der Zwietracht und des Chaos.
Oh.
Wie das jetzt mit der Jungfrau zusammenpasst, werden wir in dieser Episode beleuchten und besprechen. Und natürlich, wie immer, werden wir auch einen Blick auf den dazugehörigen Erzengel werfen.
Werfen.
War jetzt eine lange Überlegung. Was wollte ich eigentlich sagen? Mitten unterm Satz habe ich es vergessen. Aber auch wenn es wieder eine Plauderfolge ist, zuerst gibt's unsere
Triggerwarnung.
Hier ist sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. So, wir sind zurück. Der Thomas hat sich schon seine Cola-Dose geöffnet. Die ist übrigens sehr süß.
Ja, die ist klein, gell?
Mhm.
Es ist faszinierend, wie alles, was klein ist, automatisch süß ist.
Ja, und auch teurer gefühlt.
Ja.
Dann beginnen wir mal mit dem Dämon. Der Name ist der Dämon Andras und der ist auch bekannt als der 63. Dämon aus dem Grimoire. Jetzt kennst du es.
Grimoire, vielleicht. Natürlich.
Ja, aber wie heißt das Grimoire?
Na geh!
Der kleine Schlüssel Salomons.
Ah, ja.
Tatsächlich gilt Andras als ein äußerst gefährlicher Dämon. Mhm. Er führt 30 Legionen von Dämonen an und ist berüchtigt, Chaos und Zwietracht zu sehen. Aber vielleicht fällt dir schon auf, kannst du dich erinnern an König Paimon?
Der hat auch so Legionen geführt.
Genau,
gell?
Da waren es aber 200. Er war ja auch ein König.
Ja.
Also du siehst schon...
Rangordnung.
Genau, Rangordnung.
Also er ist ein bisschen ein Lulu.
Würde ich so nicht sagen. Er ist eben einer der gefährlichsten trotz allem. Mhm. Vielleicht, weil er nicht so viel zu verlieren hat wie manche Könige.
Ah.
Überhaupt ist der Dämon Andras... Eigentlich witzig, dass er Andras heißt und ich wollte jetzt gerade sagen, ganz anders als alle Dämonen.
Dem ist on fire.
Ich bin on fire heute mit den Worten. Heute sprudeln das alles aus mir heraus.
Wir haben ja gleich ganz anders.
Mit Dämon Andras. Also super Werbespruch, der Dämon sollte man irgendwie, der sollte besser vermarktet werden. Aber wenn du dich erinnerst an alle Dämonen, die wir bis jetzt so hatten, da war ja doch viel mit Fähigkeiten und oft haben die auch sehr viel Wissen vermittelt.
Lass mich raten, er ist einfach nur ein Krieger.
Auch?
Ein stumpfer Krieger.
Ja, du schaust schon die ganze Zeit auf dein
Handy
und tust die Bilder vorschauen. Deswegen tust du schon so Vermutungen anstellen. Ja, also stimmt, er ist ein Krieger, das schon. Aber Andras Macht liegt vor allem in der emotionalen und psychischen Manipulation und in der Fluchmagie. Sein Wesen wird als äußerst destruktiv beschrieben und dass sogar Beschwörer sehr aufpassen müssen, wenn sie ihn anrufen, weil wenn das nicht präzise durchgeführt wird, ist Andras sehr schnell auch gegen dich. Also der ist sehr tückisch, der ist auf niemandens Seite.
Also destruktiv.
Destruktiv, einfach. Genau. Er verfolgt kein Ziel und ist nicht wie König Paimon so, ich bin dein Lehrer und ich vermittle dir was, sondern alles hat einen Preis und im besten Fall verlieren beide Seiten, so könnte man sagen.
Cool.
Aus seiner Sicht. Allerdings ist seine Methode äußerst effektiv und er wird vor allem für schwarze Magie verwendet, denn Hexen und Magier rufen ihn an, um Streit und Chaos zu verursachen, logischerweise. Es gibt auch einige Geschichten von Königen, die ihn anriefen, um einerseits die Feinde am Schlachtfeld zu besiegen, aber auch die Psyche ihrer Feinde so zu beeinflussen, dass die auf ihr gesamtes Umfeld losgehen und letztendlich sich mehr oder weniger selbst zerstören. Und da waren schon ein paar Worte, die du dir irgendwie merken sollst, auch in Bezug auf die Jungfrau, so Selbstzerstörung und ein analytisches Denken braucht man ja irgendwie, um so manipulieren und so Intrigen zu spinnen, musst du ja schon gut vorausplanen können. Also das kann auch. Und das kommt dann auch später bei der Jungfrau. Gut, aber beschäftigen wir uns erstmal mit der Erscheinung und der Symbolik. Machen wir mal Bild 1 auf jetzt.
Habe ich schon.
Was siehst du?
Also grundsätzlich schon mal extrem badass, weil er reitet auf einem Wolf.
Auf einem dunklen Wolf, ja.
Und das ist schon ziemlich cool, muss man sagen. Er hat ein Schwert. Also was eh klar einmal symbolisiert, dass er ziemlich kriegerisch unterwegs sein wird. Dann hat er noch Flügel, relativ große, breit aussehende und ein bisschen einen lächerlichen Eulenkopf.
Lächerlich weiß ich nicht.
Naja, Entschuldigung, ihren Eulenkopf. Wenn ich solche Dinge sage, schwirrt dann so ein bisschen ein Angstgefühl herum, dass ihr den verärgern könnt?
Ja, wobei ich glaube, er wird mehr verärgert sein, wenn ich das sage, weil er weiß, dass ich mehr oder weniger...
Ah, okay.
Ich glaube, bei dir wird es so nehmen, ja, na gut. Ich glaube ja auch nicht an dich.
Ah ja, okay. Gut, ich bleibe dabei. Schaut extrem lächerlich aus. Wobei, muss ich ganz ehrlich sagen, Bild 2 schaut nicht aus, wie wenn ich mit ihm auf ein Bier gehen würde. Deutlich unentspannter. Da ist ein ganz ein komisches Eulen... Also er hat schon irgendwie so Eulenaugen, aber so crazy Hörner dann noch.
Ja, ist halt eine modernere Darstellung. Das erste Bild ist ja wie immer aus dem alten Buch, weißt du, aus dem 18. Jahrhundert, wie alle unsere Darstellungen davor.
Der Wolf ist da.
Also die Grundsymbole sind auch immer
das
da.
Das Schwert ist da, die Flügel sind da.
Genau.
Und die crazy Eulenaugen sind da. Und er redet gerade massiv auf eine junge Frau ein und man erkennt, dass er, der ist schon ein Wichser, glaube ich. Also der ist schon, nett. Nein, aber nicht in a good way. Also der ist schon, glaube ich, echt manipulativ und grindig.
Hinterhältig.
Ja.
Ja, also das hast du ganz gut rausgelesen. Wenn wir jetzt auf die einzelnen Symboliken eingehen, fangen wir gleich beim Kopf an mit der Eule.
Mhm.
Die repräsentiert an sich das Verborgene und ist so eine Verbindung zum Tod und der Unterwelt. Woher kommt die Symbolik? Weil die meisten werden jetzt sagen, komisch, Eule ist ja mehr so dieses Symbol für Weisheit und
Umsicht, oder?
Und Umsicht, genau, das stimmt. Diese Interpretation kommt eigentlich vor allem aus dem Mittelalter, denn dort galt die Eule wirklich als Todesbringer. Vor allem der Waldkauz, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Tommy, nannte man auch Totenvogel, weil er war auffallend oft zur Stelle, wenn ein Mensch im Sterben lag. Und er hat auch noch so einen Ruf, Covid, Covid. So soll das irgendwie klingen.
Noch einmal bitte, wie klingt?
Covid, irgendwie so. Lieb. Genau, irgendwie so soll das klingen. Und erinnert dich das Covid? Vielleicht? Stell dir vor, du
an Covid.
Ach ja, heutzutage, aber denk ans Mittelalter. Ich meine, da waren Pandemien auch allumherrschend, aber...
An was mit Covid erinnern?
Ja.
Sag's nochmal.
Covid.
Covid?
Komm mit, genau. Ah. Weil das haben sie so interpretiert, dass dieser Todesvogel, wenn der irgendwo im Wald ist und du hörst ihn beim Fenster schreien und der sagt, komm mit, dass deine Zeit bald abgelaufen ist, weil komm mit ins Jenseits.
Okay.
Hat Bild. Auch dazu geführt, dass der ziemlich gejagt worden ist, der Kauz. Und genagelte man dann auch an die Haustür, um den Tod abzuschrecken. Ja, und auch zum Wolf, zu der Symbolik.
Ja.
Auch hier hat er eher eine dunklere Bedeutung, obwohl er heutzutage, zumindest nehme ich so wahr, eher positiv.
Der Wolf?
Ja.
Eher findest?
Schon, oder?
Der Wolf ist schon immer nur so im Rudel Jäger und habe ich schon Angst vor, oder?
Ja, echt?
Ja, aber an sich ein Symbol, glaube ich schon, dass man noch Angst vor dem Wolf hat, oder?
Ja, vielleicht, hast du da recht. Ich bin da vielleicht ein bisschen, ja, ich komme ja aus der anderen Schiene, ich kenne es ja viel von diesen Geisterführern praktisch, wo der Wolf ja auch eine Symbolik hat.
Also, als die Tiere den Wald verließen, gab es da nicht einen Wolf?
Ja, ich meine, prinzipiell ist der Wolf, glaube ich, nicht der nicht, Good Guy.
Ich glaube nicht.
Ja, auch bei Rotkäppchen und so, also es gibt eh genug Analogien.
Also ich hätte gerne einen Wolf.
Ja, eben.
Ich hätte extrem gerne einen Wolf. Aber ich glaube, ja.
Und wir haben ja auch mal über diese T-Shirts geredet, wo so Wölfe drauf sind und so. Und
diese Alpha-Wölfe.
Was aus, ja, ja, genau. Aus diesem Native American.
Ja. Ah, ich hätte so gerne ein Wolf-Shirt. Das wäre so mit diesen blauen Flammen.
Wir werden
so.
Das in unserer Merch-Liste mit aufnehmen.
Das ist ein ganz spezieller Typ Mensch, der so Wolf-Shirts anhat.
Denk mir, die tun ja doch irgendwie wahrscheinlich was Positives damit verbinden. Daher kam so mein Gedanke irgendwie.
Naja, weiß ich nicht.
Ja, interessant, so sind wir ganz unterschiedlich. Jedenfalls auch hier symbolisiert der Wolf eher das Dämonische, das Wilde, das Betrügerische und Falsche. Interessant ist auch, dass bei den germanischen Göttersagen der Wolf auch keine gute Rolle spielt eigentlich. Weil Odin, der Gott des Krieges und des Todes, wird zum Beispiel immer von zwei Wölfen begleitet. Und auch der mythische Wolf Fenrir, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, spielt beim Weltuntergang eine wichtige Rolle. Und was ganz interessant ist, oder was ich sehr interessant fand, war, dass in den indischen Mythen der Wolf ebenfalls als dämonisch bezeichnet wird. Bei den Indern haben nämlich sogar die Dämonen Wolfsnamen. Und das Schwert, das hast du richtig erkannt, symbolisiert halt den Streit und dieses Kriegertum, aber auch die scharfe Zunge Andras, mit der er eben wie bei Bild 2 ins Ohr flüstert. Zu den Fähigkeiten. Andras seine Kräfte, wie schon erwähnt, sind ein bisschen anders wie die von denen, die wir davor hatten.
Das war ich.
Ja, das warst nicht du. Du bist der Baphomet, das darfst du nicht vergessen.
Ich bin ein Fünfjähriger. Ja, ich weiß.
Er ist mehr darauf ausgelegt, wirklich Streit und Zwietracht zu sehen, was man halt durch Worte erreicht und nicht durch irgendwelche magischen Fähigkeiten. Ich meine, theoretisch auch. Aber er kann vor allem manipulieren und er ist, wie schon gesagt, sehr tückisch. Vor allem auch die Beschwörer oder Beschwörerinnen sollten hier extrem achten auf Schutzmaßnahmen. Schutzmaßnahmen könnten Schutzkreise sein,
genau.
Amulette oder Siegel. Und selbst im Ars Goetia, also in diesem Grimoire, heißt es, Zitat, kann er den Beschwörer selbst töten, wenn dieser nicht aufpasst.
Super.
Wenn er aber alles richtig macht, der Beschwörer oder die Beschwörerin, ist er schon sehr nützlich, weil eben er ist sehr effektiv, also vor allem, wenn du irgendeinen Feind oder eine Feindin hast, der oder die ist dann ausradiert. Und was interessant war, er kann auch dir mehr Wissen bei astrale Projektion geben. Das war das ein bisschen mit luzides Träumen, wenn du dich erinnerst, weißt du, du hast dann...
Ja, diese außerkörperliche Erfahrung.
Genau, da kann er anscheinend sehr viel mitgeben, weil er darüber sehr viel weiß und natürlich seine Expertise in Bezug auf Flüche. Gut, das wäre jetzt so mal grob Andras, der Dämon, jetzt aber zum Sternzeichen Jungfrau. Und Tommy, wieder das große Ratespiel. Welche Monate, machen wir es einfacher, welche Monate betrifft die Jungfrau,
glaubst du? Na gut, ich meine, wenn du gesagt hast, du bist leicht hinten nach, wieder mal in September ins Rennen werfen.
Ja, ist schon mal einer, genau. Also August bis September.
Und wir haben gelernt, irgendwie immer so bis 23.
Yes. Richtig, Tommy. 23. August bis 22. September. Die Jungfrau gehört zu welchem Elementarzeichen? Hast du eine Idee?
Zu deinem... Menschlich.
Na, wir haben Luft, weißt du, wir haben Wasser.
Luft, Wasser.
Erde, Feuer.
Erde,
Feuer. Welche davon?
Erde, oder?
Richtig, gut geraten.
Was heißt geraten?
Ja, dann gut gewusst. Jedenfalls, die Erdzeichen gelten als geerdet, praktisch und eher auf die materielle Welt fokussiert. Also die sind nicht so in the clouds und so spirituell.
Ich bin auch Erdzeichen, oder?
Du bist eigentlich Luft.
Ich bin Luft? Mhm. Wir sind mal gleich wieder um mich gehen.
Ja, es muss immer um dich und den Baphomet. Das zieht sich durch. Aber wir haben ja auch mit dir begonnen.
Stimmt.
Muss man dazu sagen. Allgemein, was so über die Jungfrau gesagt wird, sie soll Liebe zum Detail haben, analytische Fähigkeiten und auch so einen Drang nach Perfektion.
Kennst du eine Jungfrau?
Kenne einige Jungfrauen sogar, ja. Und ich finde, das stimmt schon.
Ich bin so schlecht mit Geburtstagen. Sag nochmal das Datum, bitte.
23. August bis 22. September.
Oh, wer hat denn Geburtstag? Na, fällt mir gar keiner. Oder kennen wir gemeinsam wen?
Na, ich glaube nicht. Ach, verdammt. Na, egal. Jedenfalls, ihre Persönlichkeit ist vor allem eben durch Effizienz, logisches Denken und einer ausgeprägten Arbeitsmoral definiert.
Mhm, gefällt mir. Ja. Jungfrauen da draußen, bewirbt euch.
Vielleicht gefallen sie dir nicht ohne Grund, weil du und die Jungfrauen haben was gemeinsam, oh. Also der Zwilling und die Jungfrau. Sie werden nämlich vom gleichen Planeten regiert, vom Merkur. Wobei interessant, bei dir oder bei Zwillingen ist Merkur ja, und wir haben gesagt, in diesem Kommunikations... Ja, in dieser Kommunikationsecke gesehen, sagen wir mal so. Bei der Jungfrau wird eher ein anderer Aspekt vom Merkur hervorgehoben, nämlich der dazu passende logische Aspekt, der eben ihre analytischen Fähigkeiten noch mehr hervorstreicht. Mhm. Kurz zu den Stärken von der Jungfrau. Sie sind extrem gute Beobachter und Beobachterinnen. Sie erkennen kleinste Details, die anderen entgehen. Sie haben ein Auge für das Wesentliche und sind daher großartige Planer und Organisatoren. Sie sind logisch und methodisch und das ist vor allem bei der Problemlösung halt super wichtig und macht sie im Beruf auch oft sehr erfolgreich, weil sie eben komplexe Dinge in einzelne Teile zerlegen können und sie dann verstehen und dann auch lösen können. Und sie sind sehr vernünftige Ratgeber für Freunde. Also zwar jetzt nicht so auf der emotionalen Ebene, sondern wirklich eher auf runtergebrochen, was ist los, was ist das Problem und wie lösen wir das? Sie haben ein starkes Verantwortungsbewusstsein und wenn sie eine Aufgabe übernehmen, erledigen sie diese gründlich. Sie sind auch fleißig und diszipliniert, aber sie haben halt nichts für spontane Impulse übrig. Da kommen wir auch zu den Schwächen. Perfektion ist halt immer so eine Sache. Nichts ist perfekt. Also es wird halt nie ganz perfekt sein.
Aber das hängt da so ein bisschen mit diesem selbstzerstörerischen, destruktiven zusammen.
Genau, richtig. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch den Dämon Andras, weil der eben wirklich das krasse Gegenteil eigentlich zu dem, was die Jungfrau ausmacht, ist. Mhm. Chaos, Selbstzerstörung und komme was wolle, ohne Rücksicht auf
Verluste. Ja, und irgendwann schwenkt halt Perfektionismus über in selbstzerstörerisches Handeln.
Richtig, und wahrscheinlich daher kommt auch der Bogen, warum Jungfrau mit diesem Dämon Andras in Verbindung gebracht wird. Hast du gut erkannt. Und sie haben Schwierigkeiten, mit Fehler umzugehen. Logischerweise irgendwie. Sie tun sich oft zu streng beurteilen, aber dadurch, dass sie ja, wie wir gesagt haben, auch so gute Beobachter sind, erkennen sie auch die Schwächen der anderen. Und wenn eine Jungfrau sich bedrängt fühlt oder ihre Struktur irgendwie zu bröckeln beginnt, dann kann sie das natürlich auf negative Art ausleben, indem sie, um von sich selber abzulenken, ganz genau von dem Umfeld herum die Schwächen rauspickt und praktisch dann Nebelgranaten oder wie heißt das, wirft. Mhm. Und das wiederum schafft natürlich zwischen den anderen Konflikt und Streit. Und da kommen wir wieder zum Dämon. Als Erdzeichen haben sie außerdem auch noch Schwierigkeiten, ihre Gefühle auszudrücken. Das sollte man auch noch dazu sagen. Glaubst du das nicht, Tommy?
Ja, nein.
Aber das stimmt tatsächlich. Ich finde,
das stimmt auf jeden Fall.
Ja, weil ich, wenn ich so an meine Jungfrauen in meinem Umfeld und die ich kennenlernen durfte, denke, die zeigen schon Emotionen, aber die sind jetzt nicht überschwänglich in meinem Empfinden. In der Astrologie jedenfalls kann man summa summarum sagen, gilt die Jungfrau als die Analytikerin. Und sie ist auch das Zeichen, das dafür sorgt, dass Ordnung herrscht.
Ich habe meine Solette verloren.
Oh je.
Hab schon wieder.
Nach allem, was wir bis jetzt gehört haben, könnte man eigentlich hier eine klassische Rollenverteilung annehmen, dass der Dämon wirklich diese negative Seite der Jungfrau repräsentiert. Wenn sie die Analyse auf die Fehler und Schwächen anderer richtet, kann sie eben viele neue Probleme ganz gezielt erschaffen, anstatt sie zu lösen, was sie ja sonst gerne tut eigentlich. Dann habe ich dir noch mitgebracht ein paar mysteriöse Fälle und Überlieferungen zu Andras. Also ich habe dir da mal drei mitgebracht. Der erste ist ein Fall von einem französischen Magier aus dem 16. Jahrhundert. Er beschwor nämlich Andras, um politischen Einfluss zu erlangen. Und es wird berichtet, dass der Magier versucht haben soll, seine Rivalen durch den Dämon zu vernichten, und Zwietracht unter den anderen politischen Parteien zu sehen. Sein Wunsch wurde auch erfüllt, aber, wie Andras so ist, hat er etwas übersehen, der Magier, bei der Beschwörung, war es dann so, dass auch seine Anhänger zum Schluss, also die von dem Magier, ihn umgebracht haben und ihn gestürzt haben. Also hat er eigentlich das bekommen,
was er verdient hat.
Ja, so wie man oft sagt, bei Rache, grab zwei Gräber, eines für dich und eines für den, an den du Rache übst. Dann gab es noch einen Fall, oder zumindest wird, es wird leider immer nur sehr kurz über das berichtet, das muss man sagen, die Berichte sind sehr, sehr kurz gehalten und geben nicht viel Infos oder viele Details. Das ist eine Überlieferung aus dem 18. Jahrhundert jetzt, da geht es um eine Gruppe Alchemisten in London, was ich irgendwie geil finde, so vom...
Um Vibe geil.
Ja, voll, so in London, verregnet, dunkel und so eine Gruppe Alchemisten, also... Sehe ich in meinem Kopf.
Sehe dich ja.
Ja, danke. Die haben Andras auch beschworen und die wollten eben Zugang zu verborgenen Flüchen gewinnen. Also ein anderer Aspekt von ihm. Und er ist auch hier wieder erschienen und hat bereitwillig Flüche zur Verfügung gestellt, hat aber nicht dazu gesagt, dass jeder dieser Flüche, weil er so speziell ist, auch spezielle Schutzmaßnahmen benötigt. Ja, und es steht zwar nicht näher drinnen, aber offensichtlich haben die Alchemisten auch nicht danach gefragt, was auch ein Fehler ist. Und dann hat jeder so einen spezifischen Fluch bekommen von den Alchemisten und nicht gewusst, dass sie dafür einen hohen Preis bezahlen. Nachdem jeder Alchemist seinen Fluch ausgesprochen hat, wird überliefert, dass sie nach und nach Angstzustände erlitten haben. Also irgendwie hat sich der Fluch negativ dann auch auf sie ausgewirkt, sodass sie sich nach und nach das Leben genommen haben. Das bringt uns auch ein bisschen zu einem Punkt, den ich ganz cool fand, weil wir haben jetzt schon besprochen, was so Schutzmaßnahmen bei Flüchen sind. Eben Schutzkreise, Symbole, Amulette, Siegel.
Ausräuchern.
Ausräuchern, gut, Kräuter, genau. Beim Wirken von Flüchen gibt es vor allem ein Utensil, das besonders hervorgehoben wird und das man benutzen soll.
Als Schutz?
Als Schutz, genau. Wenn du selber einen Fluch wirkst.
Komm ich drauf?
Ja, wir hatten es. Und eigentlich kommt es auch immer wieder irgendwie in unsere Episoden.
Was kann das sein? Ja, ist es irgendein Stein?
Mhm. Ist es der Amethyst? Nein.
Verdammt, das wäre wär so oft, gut gewesen.
Ja, der Obsidianspiegel.
Ach fuck, ich wollte schon fast sagen.
Der soll verhindern nämlich, dass wenn du den Fluch wirkst, dass er wieder zurückkommt. Der Spiegel den und
stimmt, das haben wir sogar besprochen. Ja.
Genau. Mhm. Also, Obsidianspiegel, vielfältig einsetzbar.
Und sehr schön.
Und sehr schön. Dann habe ich sogar noch einen relativ modernen Bericht gefunden über eine Anrufung von Andras. Nämlich aus den 1980er. Findest du nicht auch, das ist nur kurz... Kurz Zwischending, findest du nicht auch, dass irgendwie das Mittelalter und die 80er offensichtlich wirklich so die Hochkultur des Okkulten waren?
Ja, vielleicht haben die einen ähnlichen Vibe gehabt, ich weiß nicht.
Irgendwie schon, weil ich habe das Gefühl, viele dieser okkulten Stories und paranormalen Geschichten und wo das wirklich so gehypt war, spielen in den 80ern oder im Mittelalter. Ja, in den 90er eigentlich auch ein bisschen, aber die 80er noch mehr.
Stimmt.
Jedenfalls wird hier berichtet über einen Geschäftspartner, der eine Fehde mit einem anderen Geschäftsinhaber hatte, die offensichtlich dasselbe irgendwie verkauft haben und relativ gleichen Standort hatten. Der soll auch Andras angerufen haben, um den zu vernichten. Und genau wie bei den anderen, lange Rede, kurzer Sinn, sind beide Geschäfte draufgegangen. Und dem Beschwörer soll ein sehr tragisches Ende ereilt haben.
Ja, ich bleib dabei, einfach ein Wichser. Also dieses Nicht-Hinweisen, wenn du meine Kräfte nutzen willst, musst du dich auch schützen. Ja.
Am Anfang dachte ich mir, eher, weil er keine magischen Fähigkeiten so hat, eher vielleicht nicht so stark, unter Anführungszeichen.
Na gut, aber was gibt's Mächtigeres wie das Wort?
Richtig. Und eigentlich ist das schon sehr, sehr mächtig. Und wenn einem alles egal ist, der ist ja auch nicht dafür bekannt, seine eigene Haut schützen zu wollen, sondern der stiftet also wirklich Chaos. Ja. In der heutigen Zeit, in der schwarzen Magie, wird er auch sozusagen so handgehabt, dass man ihn wirklich nur in verzweifelsten Fällen beschwören soll.
Mhm. Kann er kombinieren? Also kann er mehrere Dämonen rufen?
Können schon. Die Frage ist, da wirst du wahrscheinlich viele starke Schutzkreise brauchen, um mehrere gleichzeitig Hand zu haben. Aber definitiv, von der Rangordnung her, müsste er ja auch leichter zu beschwören sein als König Paimon.
Was das ganz geiler Merch wäre? So ein Dämonenquartett. Also warte mal, das Quartettkassen. Weißt du, das, was man früher gespielt hat, das mit den Autos und so, was so PS verglichen aus.
Ah, so wo das Pokémon auch, wo man so Karten so mit verschiedenen Stärken und
Schwächen. Ja, genau.
Ja, stimmt.
Wäre eigentlich gut. Geil.
Ja.
Wehe, das flattert man jetzt wieder draußen.
Vielleicht gibt es das ja auch. Müssen wir mal nachschauen. Dann kommen wir auch noch, wie immer in unserer Astrologie-Folge, ein bisschen zu dem Erzengel.
Mhm.
Das ist der...
Du hast mir ein Foto geschickt, oder?
Genau. Das wäre der Erzengel Metatron.
Geiler Name.
Ja, der Name kommt nämlich aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Vermesser. Und man muss dazu sagen, da hat die Jungfrau schon einen guten Erzengel bekommen, weil sie hat ja schon diesen argen Dämon, aber sie hat dafür einen der höchsten und mächtigsten Engel im himmlischen Reich und er spielt eine zentrale Rolle in der islamischen Mythologie und der jüdisch-christlichen Esoterik.
Mhm.
Er gilt als Hüter der göttlichen Ordnung, er ist außerdem Statthalter des Himmels und wird auch König der Engel bezeichnet und jetzt kommt's, gilt als Engel des Anfangs und des Endes. Also schon der Engel eigentlich irgendwie, beim Durchlesen zumindest gefühlt. Kannst du mal die Bilder anschauen? Das erste ist aus dem 14. Jahrhundert, so eine islamische Darstellung.
Mhm. Ja, wollte ich gerade sagen, also man erkennt einen südöstlichen Einschlag.
Genau.
Krone hat er auf und Speer hat er in der Hand.
Ja. Also. Der wird oft als Gegenstück zum Stab Mose gesehen.
Dann hat er auch zwei Flügel.
Na klar, ist ein Engel.
Und dann Kessenbart.
Mhm. Das zweite Bild ist dann schon eher fulminanter.
Ja. Na gut, okay. Ganz andere Kategorie. In den Lüften schwebend, golden, in goldenes Licht eingetaucht. Da schaut er schon sehr, sehr göttlich aus. Von Planeten umgeben, flankiert von zwei anderen Engeln. Ziemlich wild.
Genau, das soll diese Stellung symbolisieren, dass er eben so einer von den Hochengeln ist.
Ja, erkennt man klar. Also der passt auf mich auf.
Richtig. Und den brauchen die Jungfrauen eben auch bei so einem Dämon. Und er gilt als der Hüter des Lebensbuchs, das alle menschlichen Handlungen und Gedanken enthält. Das ist auch am Bild oben, dieses Buch, glaube ich. Der Engel steht vor allem für Disziplin, Klarheit, Heilung und Führung zur göttlichen Erleuchtung. Das passt natürlich gut zur Jungfrau, diese Ordnung und Reinheit, weil das mag sie ja. Weil im irdischen Bereich strebt ja, wie schon gesagt, die Jungfrau auch danach, ihre Umgebung zu strukturieren und zu verbessern. Und in Wahrheit, Metatron sorgt dafür auf der spirituellen Ebene, dass das passiert. Deswegen passen die super zusammen. Und Metatron ist auch ein Lehrer, der ihnen eine wichtige Lektion lehrt, den Jungfrauen. Und zwar, dass wahre Perfektion nicht die Kontrolle über das Äußere ist, sondern in der Reinheit des Herzens und der Absicht liegt. Und das finde ich ganz schön.
Schön.
Deswegen habe ich den Satz mitgebracht. Auch interessant, was wir noch nie hatten, Metatron wird auch oft bei Meditationen verwendet. Wenn du dir das letzte Bild anschaust, das ist so ein Würfel, der wird auch eben Metatrons Würfel genannt. Und das ist so sein heiliges Symbol. Das soll auch diese Ordnung und diese Geometrie und dieses Zusammenspielen von allen und dieses analytische Denken symbolisieren und das kosmische Gleichgewicht im Großen und Ganzen darstellen. Und viele spirituelle Praktiker oder Praktikerinnen meditieren mit diesem Symbol oder mit diesem Würfel, um eben bei ihren Meditationen mehr Klarheit zu bekommen und sich besser fokussieren zu können. Fand ich ganz spannend. Hatten wir so noch nicht, so ein richtiges Utensil von ihm, das man irgendwie benutzen kann. Gut, man kann also sagen, während Andras das pure Chaos repräsentiert, ist Metatron der Erzengel der Ordnung. Und vielleicht ist es gerade diese Polarität, was die Jungfrau zu so einem guten Beobachter für Details macht.
Aber man sagt ja, dass man beide in sich trägt, oder? Bis zu einem gewissen Grad.
Richtig. Wobei man ja dazu sagen muss, wenn wir uns an deinen Dämon wieder erinnern, an den Baphomet, der war an sich schon recht dual. Und eben, bei manchen Sternzeichen vermischt oder verwischt es sich mehr. Und bei der Jungfrau ist es eigentlich, finde ich, zum ersten Mal so richtig klar abgegrenzt. Mhm. Gut, böse, grau dazwischen.
Ja. Mhm.
Und wie immer zum Schluss habe ich natürlich, Tommy, einen Ausblick für das Sternzeichen mitgebracht. Und ich habe mich bemüht, die Planeten in Grenzen zu halten, dieses Mal für dich.
Nachdem
das letzte Mal dich doch ein bisschen aus der Bahn, aus deiner Umlaufbahn geworfen hat. Ich sage ja heute mit dem
Wort. Aber wirklich ein Wahnsinn, ein Akrobat.
Ein Akrobat heute in mir. So, dann beginnen wir mal, liebe Jungfrauen.
Ich lehne mich mal zurück.
Lehn dich mal zurück. Am Ende des Jahres 2024 bewegt sich Merkur, also dein herrschender Planet, Tommy, und der Jungfrau, in eine rückläufige Phase. Das ist schlecht, das wissen wir schon.
Das war für mich kacke, gell?
Ja, genau, weil das betrifft Kommunikation, ist dann führt zu Missverständnis. Und eben bei der Jungfrau wirkt sich das auf die analytischen Fähigkeiten aus, die irgendwie geschwächt sind dadurch. Und das passiert ab Mitte Dezember, hält sich dann bis Anfang Jänner, wo es dann besser wird. Aber das Problem ist, dass von praktisch Mitte Dezember bis Mitte Jänner ungefähr diese ganze gewohnte Klarheit der Jungfrau ein bisschen ins Wanken gerät und sie anfängt, alles in Frage zu stellen und dann überperfektioniert, versucht alles irgendwie zu strukturieren, was dann eher zu Misserfolg führt und dann wiederum zu Selbstzweifeln und dazu eine kleine Abwärtsspirale erzeugt. Also Ende des Jahres wird nicht so leicht werden für die Jungfrauen anscheinend. Aber im Januar 2025 kommt dann eine neue Phase, und zwar mit dem Eintritt der Sonne in den Steinbock. Und auch Merkur wird wieder normal. Jetzt sind wir fertig mit dem Planeten.
Wow.
Merkur wird wieder direktläufig. Und das spüren die Jungfrauen.
Merkur wird läufig?
Merkur wird wieder direktläufig.
Also, okay.
Stabilität ist wieder hergestellt und ihre analytischen Fähigkeiten sind wieder zurück.
Na bumm.
Und als Abschlusssatz auch hier, keine Angst vor dieser Phase jetzt, wo mehr anderes zum Vorschein kommt, sage ich mal, Ende des Jahres. Denn auch das Chaos hat wertvolle Lektionen zu bieten. Und das lernen Sie und das können Sie dann in 2025 auch gut umsetzen. Und damit haben wir einen wilden Ritt durch die dunkle Astrologie heute. Und Tommy, jetzt wünsche ich mir natürlich noch ein paar Abschlussworte von dir zur Jungfrau und zum Dämon und zum Engel.
Na, abgesehen davon, dass ich mir dich echt gut in so einer Astro-Show vorstellen könnte, hin und wieder. Ja, am Anfang war er ja irgendwie, hat er mir mit seinem Wolf natürlich massiv abgeholt. Aber ja, macht schon alles Sinn. Und das finde ich ja grundsätzlich total faszinierend in der Astrologie, dass es alles Sinn macht. Weißt du, was ich meine?
Dass die das alles so zusammenspielt.
Ja, das stimmt. Also das haben sie irgendwann einmal wirklich sehr, sehr gut vernetzt denkende Menschen ausgedacht. Weil das halt tatsächlich einfach wirklich als total, total logisch und nachvollziehbar und sinnvoll klingt.
Oder zumindest so präsentiert wird.
Ja, genau, zumindest so präsentiert wird. Ich meine, mich hängt es immer ein bisschen aus bei dieser Planetengeschichte. Also wenn der Steinbock läufig wird und irgendwas im Merkur tanzt.
Ja, das war jetzt zwar alles ganz falsch, aber ja.
Da wird's für mich ganz, ganz schwer. Aber schlussendlich macht's auf eine abstruse Art und Weise total Sinn. Und ich finde es ja immer schön, wenn sowas Orientierungsrahmen ist. Also das ist ja, du kennst meine Einstellung, nichts, was meinem anderen wehtut, kann schlecht sein. Und wenn es mir hilft, mich da ein bisschen einzuordnen, go for it, wirklich. So von den Eigenschaften. Es gibt Phasen in meinem Leben, wo ich auch sehr hohes Maß an Perfektion oder Wunsch an Perfektion an mich anlege. Das sind gefährliche Zeiten, weil man sich dann relativ geschwind einmal verirrt und sehr, sehr selbstkritisch wird und tatsächlich auch in ein Loch reinfallen kann, was ziemlich uncool ist. Du hast es eh am Anfang sehr, sehr schön formuliert, es ist nichts perfekt. Und ja, bitte nehmen wir das alle mit. Perfektion gibt's nicht und Perfektion ist eigentlich etwas, was nicht cool ist.
Ich glaube auch, was perfekt sein kann, ist einfach die Intention oder was du damit erreichen wolltest.
Ja, ist das Motiv
das
auf
Motiv,
jeden Fall.
Ja.
Definitiv. Nur Outcome wird nie perfekt sein.
Richtig.
Und Perfektion ist eigentlich nie was Erstrebenswertes, weil es sehr glatt ist, weil es sehr, ja, in Wirklichkeit lieben wir die Ecken und Kanten, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind. Und
wie bei unserem Format.
Ja, schon. Es ist dieses Imperfekte, was uns hält und was uns neugierig macht und was uns auch langfristig an was binden lässt, wenn man sich nur einmal die eigene Partnerwahl anschaut. Das hat nie was mit Perfektion zu tun, wie wir es uns irgendwie in unseren wildesten Träumen ausmalen, sondern es sind dann die Kleinigkeiten, die kleinen Makel, die uns an der Person halten oder die uns glücklich machen und die in Erinnerung bleiben.
Das hast du jetzt aber sehr schön gesagt, Tommy, muss ich sagen. Wäre es doch gut in so einem Beziehungspodcast,
ja,
glaube ich.
Love Coach Tommy. Nein, aber meine wirklich auch tatsächlich ganz, ganz ernst. Ich glaube, dass das auch was ist, was sie entwickelt und ich glaube, Teil dieser Entwicklung von uns allen ist es, nämlich genau dieser Schritt, Perfektion auszuklammern und den Makel anzunehmen. An anderen Personen, aber noch viel wichtiger an sich selber. In diesem Sinne, ihr seid großartig, wie ihr seid und ich übergebe das letzte Wort an den Sebi.
War ein gutes Schlusswort für die Jungfrauen, glaube ich. Man merkt, den Jungfrauen bist du sehr wohlgesonnen. Denen kannst du was abgewinnen, sagen wir es mal so.
Maybe. Leider zu meiner DM.
Also lieber Tommy, ich finde, du hast das perfekt und schön zusammengefasst und auch wertvolle Lebensweisheiten, möchte ich fast sagen, damit gegeben. Mit denen gehe ich natürlich absolut d'accord. Gibt es noch irgendwas? Ich überlege die ganze Zeit. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es vergessen.
Willst du sagen, wo wir jetzt dann hingehen?
Genau, weil Tommy, wir machen uns jetzt ja noch auf dem Weg. Darum war das ja heute ein Intermezzo sozusagen, unsere Aufnahme. Wir gehen nämlich heute noch in ein Escape Room und zwar in der Nun. Ich bin schon sehr gespannt. Und da müssen wir jetzt auch los. Und deswegen, liebe Nachtschwärmer, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Liebe und wir blasen jetzt die Chakrakerze aus.